Die Radio Wissen. Hörsaal.
Was haltet ihr von folgendem Vorschlag, den euch Hans-Jürgen Bartsch heute macht? Wer von euch keinen Organspendeausweis hat und also kein Herz, Leber oder seine Niere spenden will, der möge doch bitte ab sofort auch selbst kein Organ erhalten, wenn er denn selbst dringend eins benötigt. Er oder sie solle dann ruhig sterben. Sonst wäre das doch ungerecht gegenüber den anderen Spendern, oder?
Das Herz spenden, die Leber, die Lunge, den Dünndarm, die Hornhaut der Augen?
In der Tat beruht die Transplantationsmedizin auf dem Dilemma, dass die Hoffnung eines Menschen auf Weiterleben untrennbar mit dem Tod eines anderen Menschen verknüpft ist.
Das Herz braucht keine Steuerung des Gehirns und es schlägt bei einem Hirntoten noch selbstständig.
Wird wirklich die Würde eines Menschen verletzt, wenn nach seinem Tod Organe, die ihm selbst ja nichts mehr nützen, zur Rettung des Lebens eines anderen Menschen verwendet werden? Aber wann handelt es sich denn eigentlich um einen Totenspender? Mit der Entnahme von Herz und Lunge wird der Mensch doch wohl getötet, endgültig getötet. Schließlich gibt es auch das Misstrauen, man lässt sie schneller sterben, um an ihre Organe heranzukommen.
In der Reihe Herzblut, Geschichte und Zukunft der Medizintechnik hat sich Professor Jochen Taupitz mit den ethischen Dilemmata bei der Organspende befasst, wie er die augenblickliche Situation selbst beurteilt. Dilemmata gibt es reichlich, obwohl im Transplantationsgesetz doch die Feststellung des Hirntodes zum Maß aller Dinge erhoben worden ist. Zu Recht? Hört mal selbst, was hirntote Frauen noch zu leisten imstande sind. Vielleicht sollten Schwangere nicht wirklich vorher einer Entnahme ihrer Organe zustimmen. Susanne Billig hat sich über diese Dilemmata mit Fachleuten unterhalten.
Das Herz spenden, die Leber, die Lunge, den Dünndarm, die Hornhaut der Augen? Seit 2012 fragen Krankenkassen ihre Versicherten regelmäßig, ob sie zu einer Organ- oder Gewebespende bereit sind. Nach mehreren großen Skandalen um die Manipulation von Wartelisten brach die Organspendebereitschaft 2013 ein. Für eine Organentnahme eignen sich pro Jahr um die 2.500 bis 3.000 Menschen. Doch Ärzte transplantieren nur die Organe von etwa 850. Damit bildet Deutschland das Schlusslicht in Europa. Axel Rahmel, medizinischer Leiter der Deutschen Stiftung Organtransplantation.
Einer der Punkte, der auch psychologisch wohl eine große Rolle spielt, ist, dass Menschen sich mit der Frage des eigenen Todes nur ungern auseinandersetzen. Das ist etwas, das man verdrängt.
Vielleicht empfindet man ein generelles Unbehagen, wenn das Weiterleben des einen Menschen nur zu haben ist durch einen erheblichen Eingriff in das Sterben eines anderen. Die Medizinethikerin Sabine Müller hat sich mit der medizinischen Kritik am Hirntodkonzept befasst.
Es geht darum, dass hirntote Patienten noch zahlreiche integrierte Lebensfunktionen haben. Das Herz braucht keine Steuerung des Gehirns und es schlägt bei einem Hirntoten noch selbstständig. Weitere Funktionen, die häufig noch funktionieren, sind die Verdauung, der gesamte Stoffwechsel. Zum Teil werden noch Infektionen bekämpft, also beispielsweise indem der Körper Fieber produziert. Es gibt zum Teil noch so etwas wie Wundheilung. Dann hat man inzwischen mehrere Fälle von hirntoten Schwangeren, die bis zu 3 Monate ihre Schwangerschaft noch aufrechterhalten haben, also mit künstlicher Beatmung. Und dann am Ende mit Kaiserschnitt von einem gesunden Kind entbunden worden sind. Und das sind eben alles vitale Funktionen, die auf keinen Fall bei einer Leiche da wären.
Schwangere, hirntote Frauen sind also doch nicht richtig tot, also nur halb. Allein dieses krude Beispiel mag dokumentieren, dass die Vorgaben im Transplantationsgesetz nicht die alleinselig machende Lösung darstellen. Schon der Deutsche Ethikrat spricht in solchen Fragen keineswegs mit einer Stimme. 7 der 26 Mitglieder, alles hochgeschätzte Experten, glauben nicht, dass der Hirntod ausreicht, um eine Organentnahme zu rechtfertigen. Und noch weiter: Wenn denn schon Organe gespendet werden, wer soll sie bekommen? Derjenige in höchster Not, schon betagt an Altersjahren und mit der Aussicht, ohnehin bald zu sterben? Oder die 20-Jährige, der es noch lange nicht so schlecht geht, die mit der Spenderniere aber vielleicht noch viel, viel länger leben könnte? Richtig geregelt sind solche Fragen nicht. Das Spenderaufkommen in Deutschland ist auch nach einer Neufassung des Transplantationsgesetzes hundsmiserabel, weist uns gleich der Mannheimer Medizinrechtler Jochen Taupitz darauf hin. Und dafür gibt es auch noch einen ganz anderen Grund, einen aus der Ärzteschaft selbst. Kennt ihr schon, doch zum Einstieg sei hier noch einmal dran erinnert.
Es war das erste Wochenende im Juli 2011. Auf den Anrufbeantworter der Deutschen Stiftung Organtransplantation spricht eine Frau. Anonym. In der Universitätsklinik Göttingen gäbe es kriminelle Machenschaften, ob man sich dort Organe kaufen könne. Unter anderem dieser Anruf war der Auslöser für den sogenannten Transplantationsskandal, der bis heute nachwirkt und das Vertrauen der Bevölkerung in das deutsche Transplantationswesen massiv erschüttert hat. Aufgrund umfangreicher Prüfungen der zuständigen Stellen kam heraus, dass es tatsächlich in 4 Zentren, nämlich den Universitätskliniken Göttingen und Leipzig, sowie zahlenmäßig in geringerem Ausmaß auch in München, rechts der Isar und in Münster, 2010, 2011 systematische Manipulationen bei Lebertransplantationen gegeben hatte. Ärzte hatten nämlich die medizinischen Daten ihrer Patienten so manipuliert, dass diese auf der Warteliste, von der die Verteilung der Organe abhängt, vorrückten und schneller ein Organ erhielten. Strafrechtlich ist bis heute umstritten, ob sich die Ärzte dabei des Totschlags oder des versuchten Totschlags hinsichtlich derjenigen Patienten schuldig gemacht haben, die durch die Manipulationen nicht rechtzeitig ein Organ bekommen haben und deshalb verstorben sind. Auf diese juristischen Fragen, die sehr stark von den Umständen des Einzelfalls abhängen, insbesondere auch davon, ob ein anderer Patient, der das fragliche Organ nicht erhalten hat, wirklich wegen der Manipulation gestorben ist und ob man diesen Patienten wegen des komplizierten Berechnungsschlüssels überhaupt ermitteln kann, also auf diese juristischen Fragen möchte ich heute in meinem Vortrag nicht eingehen. Ich will auch nur am Rande erwähnen, dass der Gesetzgeber inzwischen das Transplantationsgesetz geändert und falsche Angaben über den Gesundheitszustand eines Patienten ausdrücklich unter Strafe gestellt hat. Auch sind die Kontrollmechanismen erheblich ausgeweitet worden. Diese gesetzgeberische Aufarbeitung des Transplantationsskandals soll, wie gesagt, nicht Gegenstand meines Vortrags sein. Ich möchte vielmehr die gesetzlichen Vorgaben erläutern, die für eine Organspende gelten und die für Ärzte wie für Patienten eine Reihe von ethischen und juristischen Problemen bergen. Das beginnt schon mit der Grundsatzfrage der Transplantationsmedizin schlechthin. Sie wurde in der Rheinischen Post provokativ auf den Punkt gebracht. Der Mensch darf kein Ersatzteillager sein. In der Tat beruht die Transplantationsmedizin auf dem Dilemma, dass die Hoffnung eines Menschen auf Weiterleben untrennbar mit dem Tod eines anderen Menschen verknüpft ist und dass die Organe dieses Menschen, dieses verstorbenen Menschen, unter Umständen sogar auf mehrere Empfänger verteilt werden, sodass in der Tat das Bild eines Ersatzteillagers zuzutreffen scheint. Aber ist es wirklich nur Augenwischerei, wenn das Transplantationsgesetz ausdrücklich verlangt, dass die Organ- und Gewebeentnahme bei verstorbenen Personen und alle mit ihr zusammenhängenden Maßnahmen unter Achtung der Würde des Organ- oder Gewebespenders in einer der ärztlichen Sorgfaltspflicht entsprechenden Weise durchgeführt werden? Wird wirklich die Würde eines Menschen verletzt, wenn nach seinem Tod Organe, die ihm selbst ja nichts mehr nützen, zur Rettung des Lebens eines anderen Menschen verwendet werden? Ich meine, nein, das ist keine Würdeverletzung, denn dem Körper eines Verstorbenen kommt zwar auch postmortaler Menschenwürdeschutz, so sagen wir Juristen das jedenfalls, zu, also ein Menschenwürdeschutz nach dem Tod, aber dieser postmortale Menschenwürdeschutz hat einen viel weniger weitreichenden Geltungsanspruch als die Menschenwürde eines Lebenden. Zudem werden im juristischen Sinne vom Körper abgetrennte Körperteile als Sachen angesehen, wie andere Sachen auch, sodass auch aus diesem Blickwinkel eine Verwendung von Organen eines Verstorbenen nicht als Verletzung der Menschenwürde angesehen werden kann. Ob dies bei Lebenden anders ist, wird uns im weiteren Verlauf meines Vortrags noch beschäftigen. Mit diesem Hinweis auf den Unterschied zwischen Lebenden und Verstorbenen sind wir bereits bei einem zweiten ethischen und juristischen Problem der Transplantationsmedizin. Das deutsche Transplantationsgesetz unterscheidet nämlich strikt zwischen der Entnahme von Organen und Geweben bei toten Spendern und der Entnahme von Organen und Geweben bei lebenden Spendern. Aber wann handelt es sich denn eigentlich um einen toten Spender? Wann ist der Mensch tot? Lange Zeit hielt man den Hirntod für den Tod des Menschen, also den endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Doch schon das Transplantationsgesetz von 1997 weckt Zweifel, ob der so definierte Hirntod wirklich der Tod des Menschen ist. Denn das Gesetz sagt zweierlei. Es sagt zunächst, dass für die sogenannte postmortale Organentnahme erforderlich ist, dass der Tod des Organ- oder Gewebespenders nach Regeln festgestellt wurde, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Also es muss der Tod des Menschen festgestellt sein. Und es sagt zweitens, dass die Entnahme von Organen und Geweben unzulässig ist, wenn nicht vor der Entnahme bei dem Organ- oder Gewebespender der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln festgestellt ist, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Das Gesetz verlangt also sowohl die Feststellung des Todes als auch die Feststellung des Hirntodes. Und insofern muss zwischen beiden doch wohl ein Unterschied bestehen, denn sonst hätte man ja nicht beide Todesfeststellungen im Gesetz verlangt. Und so ist denn auch seit vielen Jahren umstritten, ob der Hirntod wirklich der Tod des Menschen ist. Zu dieser Frage haben wir von Seiten des Deutschen Ethikrates eine Stellungnahme vorgelegt. Und zwar deshalb, um endlich eine offene Debatte in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, zu dieser Frage anzustoßen und um für mehr Transparenz zu sorgen. Denn jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, seine individuelle Entscheidung zur Organspende auf der Grundlage hinreichender Informationen zu treffen. Und das gilt auch und gerade für die Frage, wann der Mensch tot ist. 7 der im Ethikrat insgesamt vertretenen 26 Mediziner, Philosophen, Theologen und Juristen, also 7 der Mitglieder, sind der Ansicht, dass der Hirntod keine hinreichende Bedingung für den Tod des Menschen ist. Auf den Intensivstationen, sagen sie, wo die Hirntoten zur Funktionserhaltung ihrer Organe bis zur Entnahme der Organe unter anderem beatmet werden, befänden sich die Patienten in einem dritten Stadium minimalster Lebendigkeit zwischen Leben und Tod. Das Gehirn, sagen sie weiter, sei nämlich keine unersetzliche Integrations- und Koordinationsstelle des Organismus. Vielmehr sei der Organismus charakterisiert durch ein komplexes Zusammenspiel von Organsystemen auf unterschiedlichen Ebenen. Und dieses Zusammenspiel sei auch bei vollständigem Gehirnausfall nicht einfach beendet. Nur so sei auch zu erklären, dass Hirntote Schwangere noch ein Kind austragen können, wie es weltweit immer wieder vorgekommen ist. Die anderen 18 Mitglieder des Gremiums widersprechen dem. Sie unterstützen die in den medizinischen Richtlinien niedergelegte Ansicht, wonach der Hirntod, der in Deutschland vor der Organentnahme von 2 unabhängigen Ärzten diagnostiziert werden muss, ein sicheres Anzeichen für den Tod des Menschen ist. Denn das Gehirn ist die übergeordnete Instanz für die Funktion aller anderen Organe. Während die spezifischen Funktionen anderer Organe vorübergehend und mitunter sogar über große Zeiträume hinweg technisch aufrechterhalten oder substituiert werden können, lassen sich die Funktionen des Gehirns nicht ersetzen. Es ist das einzige Organ, das wir haben, das nicht in seiner Funktion ersetzt werden kann. Die Funktionen des Gehirns sind Voraussetzung dafür, dass sich der lebende Mensch den sich ständig verändernden Funktionsanforderungen der Umwelt und so weiter anpassen und auf sie reagieren kann. Zum Beispiel durch veränderte Herzfrequenz, Atmungsgeschwindigkeit, Temperaturregulation, aber auch komplexere Verhaltensweisen. Das Gehirn ist das zentrale Integrations-, Regulations- und Koordinationsorgan. Mit seinem vollständigen Funktionsverlust geht die leibseelische Einheit eines Organismus verloren, die für Lebende charakteristisch ist. Daher kann vom Körper eines Hirntoten nicht mehr als einem lebendigen Menschen gesprochen werden, auch wenn in diesem Körper aufgrund der intensivmedizinischen Maßnahmen noch isolierte biologische Aktivitäten möglich sind. Übereinstimmung besteht zwischen allen Ethikratsmitgliedern darin, dass der Hirntod ein für die Organentnahme notwendiges Kriterium ist, also ohne seine Diagnostizierung keine Organentnahme erfolgen darf. Für alle Ethikratsmitglieder steht nämlich fest, dass der Hirntod eine wichtige normative, also aus ethischer und juristischer Hinsicht wichtige Zäsur bedeutet. Denn spätestens mit der Feststellung des Hirntodes entfällt die Pflicht und auch das Recht des Arztes, therapeutisch ausgerichtete Maßnahmen im Interesse des Verstorbenen oder im Sterbeprozess Befindlichen zu ergreifen. Der hirntote Mensch hat irreversibel Empfinden und selbst die basalsten Kommunikations- und Schmerzfähigkeitsmöglichkeiten verloren. Eine Rückkehr in ein personales Leben ist ausgeschlossen. Darin stimmen alle Ethikratsmitglieder überein. Aber eine zentrale Frage bleibt natürlich. Wenn nach Auffassung der Minderheit des Ethikrates ein hirntoter Mensch noch nicht tot ist, wie kann dann aus Sicht dieser Position gerechtfertigt werden, dass dem hirntoten Menschen gleichwohl Organe entnommen werden? Denn jedenfalls mit der Entnahme von Herz und Lunge wird der Mensch doch wohl getötet, endgültig getötet. Die Vertreter der Minderheitsposition verweisen demgegenüber auf das Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Die Organentnahme auf der Grundlage einer informierten Einwilligung stelle keine verwerfliche Tötungshandlung dar, sondern sei vielmehr die Anerkennung der Selbstbestimmung des Einzelnen über seine leiblich-seelische Integrität. Aber diese Position wirft natürlich Fragen auf. Darf dann, wie nach geltendem Recht, auch ein Angehöriger nach dem Tod des Verstorbenen in die Organentnahme einwilligen, wenn der Betroffene zu seinen Lebzeiten keine eigene Entscheidung getroffen hat? Darf also ein anderer Mensch über den Tod des im Sterbeprozess Befindlichen verfügen? Oder steht diese Entscheidung als höchstpersönliche Entscheidung nicht nur dem Verstorbenen selbst zu, sodass man darauf setzen muss, dass er rechtzeitig zu seinen Lebzeiten eine Entscheidung getroffen hat? Und dürfen dann Eltern für ihre Kinder die Entscheidung treffen, Organe zu entnehmen und damit den Tod ihres Kindes herbeizuführen? Ich meine, dass Eltern eine so weitreichende Kompetenz nicht haben, sodass ehrlicherweise gesagt werden müsste, dass eine Entnahme von Organen bei Kindern und Jugendlichen nach Auffassung der Minderheit des Ethikrates nicht mehr zulässig ist und damit Kinder, die auf ein kleines Organ angewiesen sind im Rahmen der Transplantation, nicht mehr gerettet werden können durch eine Organtransplantation. Für die Mehrheitsposition des Ethikrates besteht dagegen kein Grund, das geltende Recht zu ändern. Es sieht vor, dass zuvörderst der Betroffene zu Lebzeiten eine eigene Entscheidung treffen sollte, ob er als Organspender zur Verfügung stehen möchte oder nicht. Hat er aber zu Lebzeiten keine eigene Entscheidung getroffen, sind in bestimmter Reihenfolge die nächsten Angehörigen zur Entscheidung befugt. Sie haben dabei einen mutmaßlichen Willen des Verstorbenen zu beachten. Und nur wenn ein solcher mutmaßlicher Wille des Verstorbenen nicht festzustellen ist, wenn man also gar nicht weiß, wie der Verstorbene antworten würde, wenn man ihn denn jetzt noch fragen könnte, nur dann entscheiden die Angehörigen nach ihrem eigenen ethisch verantwortbaren Ermessen. Diese Regelung wird als erweiterte Zustimmungslösung bezeichnet. Das Problem besteht, erweiterte Zustimmungslösung deshalb, weil nicht nur der Betroffene selbst, sondern auch Angehörigen nach seinem Tod eine Entscheidung treffen können. Das Problem besteht bei dieser Lösung allerdings darin, dass ohne eine ausdrücklich erklärte individuelle Zustimmung, entweder des Betroffenen zu Lebzeiten oder seiner Angehörigen nach seinem Tod, niemand als Organspender in Anspruch genommen werden kann. Das führt dazu, dass in vielen Fällen die Angehörigen in einer für sie ohnehin unglaublich belastenden Situation eine Entscheidung treffen müssen und den Dingen nicht durch Schweigen mit dem Ergebnis der Organspende ihren Lauf lassen können. Oft wissen sie ja auch gar nicht, wie sich der Verstorbene entschieden hätte und sind deshalb vorsichtshalber gegen die Organentnahme. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Situation geändert werden könnte. Die radikalste Lösung bestünde sicher darin, allen Bürgern eine Art Sozialpflicht aufzuerlegen, den eigenen Leichnam für Transplantationszwecke zur Verfügung zu stellen. Danach dürften einem Menschen auch gegen seinen Willen Organe entnommen werden. Vorbild wäre etwa das geltende Strafprozessrecht, wonach eine Obduktion zur Aufklärung einer Straftat ganz unabhängig vom Willen des Verstorbenen oder sogar gegen seinen Willen zulässig ist. Wenn also sogar für das abstrakte Rechtsgut Strafrechtspflege ein Eingriff in den Leichnam auch ohne Einwilligung des Betroffenen zulässig ist, warum gilt Gleiches nicht erst recht zur unmittelbaren Rettung des Lebens eines anderen Menschen? Eine Organentnahme gegen den Willen des Betroffenen würde allerdings einen tiefen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und gegebenenfalls auch in die Glaubensfreiheit darstellen. Für die Verweigerung der Organspende gibt es durchaus achtenswerte Beweggründe. Manche Menschen legen Wert darauf, dass ihr Körper unversehrt bestattet wird, und manche möchten ihren Angehörigen nicht zumuten, dass die Phase des Abschiednehmens und der Trauer durch die Prozeduren der Organentnahme belastet wird. Auch wird das Hirntodkriterium nicht von allen akzeptiert. Schließlich gibt es auch das Misstrauen, dass für Patienten nicht das medizinisch Mögliche getan werden könnte, wenn sie als Organspender in Betracht kommen. Man lässt sie schneller sterben, um an ihre Organe heranzukommen. Diese Vorbehalte sind ernst zu nehmen und zu respektieren. Und sie werden sich auch durch Aufklärungskampagnen oder die Erhöhung der Transparenz der Transplantationsmedizin nicht vollständig ausräumen lassen. Sie führen bei etwa 20% der deutschen Bevölkerung dazu, dass dieser Anteil der Bevölkerung erklärt, selbst nicht als Organspender in Anspruch genommen werden zu wollen. Ein Mensch sollte die Organspende für sich selbst also durchaus ablehnen können. Wenn also jeder Mensch für sich selbst die Organspende ablehnen können muss, stellt sich die Frage, ob man die Menschen durch bestimmte Anreize dazu bewegen sollte, die Zustimmung zur Organentnahme zu erklären. Auf derartige Anreize setzen jene Lösungen, die in unterschiedlichen Varianten, zum Beispiel als Clublösung, Solidarmodell oder als Reziprozitätsmodell bezeichnet werden. Sie beruhen durchgängig auf der Überlegung, dass es unfair sei, wenn sich jemand selbst als Organspender verweigert, für den Fall der eigenen Bedürftigkeit aber sehr wohl auf die Spendebereitschaft anderer vertraut. Um einer derartigen Trittbrettfahrermentalität entgegenzuwirken, schlagen die Befürworter solcher Lösungen vor, denjenigen, die eine Organspende im Sinne der Zustimmungsregelung nicht erlauben oder ihr gemäß der Widerspruchsregelung widersprechen, diesen Leuten also bei eigener Bedürftigkeit entweder überhaupt kein Organ zur Verfügung zu stellen oder sie jedenfalls auf der Warteliste nachrangig zu behandeln. Zumindest sollten diejenigen, die sich selbst als Organspender zur Verfügung stellen, einen Bonus auf der Warteliste erhalten. Alle diese Vorschläge wahren letztlich das Selbstbestimmungsrecht der potenziellen Spender, allerdings um den Preis, dass das eigene Veto gegen die Organspende durch einen Nachteil im Falle der eigenen Bedürftigkeit erkauft werden würde. Alle diese Lösungen brechen jedoch mit einer in Deutschland und in anderen Ländern lange geübten Tradition, nämlich mit dem Prinzip des gleichen Zugangs zu Gesundheitsressourcen, unabhängig vom eigenen Vorverhalten. Würde man eine der genannten Lösungen verwirklichen, müsste man konsequenterweise auch andere für die Gesellschaft nützliche oder schädliche Verhaltensweisen zum Anlass nehmen, jemanden bei der Verteilung knapper medizinischer Ressourcen zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Das würde aber erheblichen sozialen Sprengstoff beinhalten, im Übrigen natürlich die latente Frage aufwerfen, welche guten Dinge, die ein Mensch getan hat, berechtigen ihn denn dazu, vorrangig Organe zu bekommen oder andere Gesundheitsleistungen. Außerdem würden die genannten Lösungen die Organverteilung natürlich noch komplizierter machen, als sie ohnehin schon ist. In einer Stellungnahme von 2007 haben wir uns im Nationalen Ethikrat, war der Vorgänger des heutigen Deutschen Ethikrates, haben wir uns im Nationalen Ethikrat vielmehr von den Erfahrungen leiten lassen, die in anderen Ländern mit der sogenannten Widerspruchslösung gemacht wurden und die beispielsweise schon 1978 vom Ministerkomitee des Europarates empfohlen worden ist. Nach der Widerspruchslösung hat jeder das Recht, einer Organentnahme zu widersprechen. Bei der erweiterten Widerspruchslösung, die wir vorgeschlagen haben, haben zusätzlich die Angehörigen das Recht, aufgrund ihres Totensorgerechts einer Organentnahme bei dem Verstorbenen zu widersprechen. Aber in allen jenen Fällen, in denen weder ein Widerspruch des Betroffenen noch ein Widerspruch seiner Angehörigen vorliegt, sollte eine Organentnahme zulässig sein. Die Erklärungslast würde also gegenüber der in Deutschland derzeit geltenden Zustimmungslösung umgekehrt. Schweigen würde nicht als Ablehnung, sondern als Zustimmung gewertet. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass unter Geltung der Widerspruchslösung deutlich mehr Organe gewonnen werden können als unter Geltung der Zustimmungslösung. So werden zum Beispiel in Belgien und Österreich deutlich über 20 postmortale Organspenden pro Million Einwohner erreicht, in Spanien sogar über 30, während die Spenderate in Deutschland bei unter 15 stagniert. Die Zahl derjenigen, die einer postmortalen Organentnahme ausdrücklich widersprechen, ist also in der Realität sehr gering. Für das Unterlassen eines solchen Widerspruchs kann es mehrere Gründe geben. Nach allgemeiner Lebenserfahrung wird auf ein Tätigwerden, also auf das Einlegen eines ausdrücklichen Widerspruchs, eher verzichtet als auf bloßes Untätigbleiben. Untätigbleiben ist einfacher oder anders formuliert, Passivität ist einfacher als Aktivität. Man lässt den Dingen deshalb im Zweifel seinen Lauf. Von vielen wird auch die Entscheidung einfach aufgeschoben, weil ihnen die Sache nicht wichtig genug ist und weil sie sich noch nicht nahe genug am Tod fühlen. Vor allem aber wird nicht selten der Aufwand gescheut, die Entscheidung zu dokumentieren, also etwa einen Organspendeausweis zu beschaffen und auszufüllen. Es ist bezeichnend, dass in Umfragen mehr als 2/3 der Bevölkerung in Deutschland die Bereitschaft bekunden, nach dem eigenen Tod Organe zu spenden, dass aber nur etwa 15-20% dies in einem Organspendeausweis auch tatsächlich förmlich dokumentiert haben. Es gibt also erkennbar eine große Diskrepanz zwischen der Zahl derjenigen, die der Organspende positiv gegenüberstehen, und der Zahl derjenigen, die dem auch konkrete Taten durch Ausfüllen eines Organspendeausweis folgen lassen. Von daher ist es ganz naheliegend, dass die Widerspruchslösung zu mehr Organspenden führt als die Zustimmungslösung, weil alle diejenigen, die passiv geblieben sind, obwohl sie die Organspende für sich nicht ablehnen, tatsächlich als Organspender in Betracht kommen. Denkbar ist natürlich auch, dass die Widerspruchsmöglichkeit nicht hinreichend zur Kenntnis genommen wurde, dass also die Bedeutung des Schweigens nicht bekannt ist. Und gerade hier an diesem Punkt hat nun das zweite Element unseres damaligen Vorschlags angesetzt. Wir haben nämlich dafür plädiert, dass die Organentnahme in möglichst vielen Fällen auf eine ausdrückliche Zustimmung gestützt werden soll. Deshalb haben wir gefordert, dass die Bürger in einem geregelten Verfahren zu einer eigenen Erklärung aufgefordert werden sollen, ob sie für oder gegen die Organentnahme nach ihrem Tod sind. Eine derartige Aufforderung könnte beispielsweise beim Erwerb des Führerscheins erfolgen oder beim Ausstellen der Gesundheitskarte, also des Mitgliedsausweises in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Bürger sollten also bei solchen Gelegenheiten aufgefordert werden, Farbe zu bekennen. Dabei sollten sie allerdings auch die Möglichkeit erhalten, weder Ja noch Nein zu sagen, sich also nicht offen festzulegen. Denn eine Erklärungspflicht, also ein Zwang, zu einem bestimmten Zeitpunkt Ja oder Nein zu sagen, führt zu zahlreichen Folgeproblemen, nämlich zum Beispiel zu der Frage, wie die Weigerung, sich festzulegen, eigentlich sanktioniert werden soll. Was soll man denn machen mit den Menschen, die sagen, ich will nicht sagen, ob ich Organspender sein will, Ja oder Nein? Vor allem aber kann ein Erklärungszwang kontraproduktiv sein, weil Menschen, die an sich offen für eine Organspende sind, eine Abwehrhaltung einnehmen könnten, wenn sie unter Druck gesetzt werden, sich festzulegen. Deshalb haben wir eine Erklärungspflichtlösung abgelehnt und lediglich auf den Appell gesetzt, sich deutlich pro oder contra Organspende zu erklären. Für den Fall, dass sich jemand nicht festlegt, also die Frage offen lässt, sollte er aber darüber informiert sein, dass er dann im Falle seines Todes als Organspender in Betracht kommen kann. Denn wenn sich jemand nicht gegen die Organentnahme äußert, kann davon ausgegangen werden, dass er jedenfalls nichts gegen die Organentnahme hat, sodass sein unterlassener Widerspruch als Zustimmung gewertet werden kann. Wir haben unsere Lösung ein Zwei-Stufen-Modell genannt, weil die Menschen in Deutschland auf einer ersten Stufe zu einer eigenen Erklärung aufgefordert werden sollen, Erklärungsregelung, und erst auf zweiter Stufe die Widerspruchsregelung für jene gelten soll, die nicht ausdrücklich Ja oder Nein gesagt haben. Dabei liegt die Rechtfertigung für eine Organentnahme nach der Widerspruchsregelung nicht in einer Solidarpflicht zur Organspende, sondern sofern durch geeignete Maßnahmen eine hinreichende Vermutungsbasis geschaffen wird, in der vermuteten Zustimmung des potenziellen Organspenders. Denn nach gründlicher Information der Bürger über die Widerspruchsregelung spricht vieles dafür, dass jede ernsthafte Ablehnung in einem Widerspruch zum Ausdruck gebracht wird. Darüber hinaus kann die Zustimmung im Falle eines Schweigens auch faktisch erwartet werden, weil die erklärte Bereitschaft, Organe zu spenden, in der Bevölkerung ja tatsächlich, wie ich gesagt habe, sehr hoch ist. 80% der Menschen in Deutschland befürworten die Organspende im Allgemeinen und 2/3 erklären sich grundsätzlich bereit, selbst Organspender zu sein. Sie haben es nur häufig nicht dokumentiert. Zudem ist die Zustimmung zur Organspende auch deshalb erwartbar, weil die meisten Menschen im Bedarfsfall selbst Zugang zu einem Spenderorgan haben wollen, die moralische Norm der goldenen Regel akzeptieren, dass man zu Leistungen, die man von anderen erwartet oder zumindest erhofft, auch selbst bereit sein sollte. Warum habe ich Ihnen nun, meine Damen und Herren, den inzwischen schon 8 Jahre alten Vorschlag des Nationalen Ethikrates präsentiert? Zum einen natürlich deshalb, weil er eine nach wie vor brennende Frage des Transplantationswesens betrifft. Zum anderen aber auch deshalb, weil er in seinem ersten Teil, aber eben nur in seinem ersten Teil, vom Gesetzgeber inzwischen tatsächlich umgesetzt worden ist. 2012 hat der Gesetzgeber die sogenannte Entscheidungslösung eingeführt. Sie sieht vor, dass die Bürger regelmäßig, alle 5 Jahre, mit der Frage nach der Bereitschaft zur Organspende konfrontiert werden sollen, indem die Krankenkassen und Krankenversicherungen alle 5 Jahre aufklären sollen über die Möglichkeiten der Organ- und Gewebespende, über die Voraussetzungen der Organ- und Gewebeentnahme bei Totenspendern, einschließlich der Bedeutung einer zu Lebzeiten abgegebenen Erklärung zur Organ- und Gewebespende, auch im Verhältnis zu einer Patientenverfügung, über die Rechtsfolgen einer unterlassenen Erklärung im Hinblick auf das Entscheidungsrecht der nächsten Angehörigen und schließlich über die Bedeutung der Organ- und Gewebeübertragung im Hinblick auf den für kranke Menschen möglichen Nutzen einer medizinischen Anwendung von Organen und Geweben. Über alles das sollen die Krankenkassen und Krankenversicherungen, also alle 5 Jahre die Versicherten, aufklären. Der Gesetzgeber setzt also auf Information und den dadurch möglicherweise herbeigeführten Druck, sich doch zu einer eigenen Entscheidung durchzuringen. Wie von nicht wenigen befürchtet, hat die isolierte Entscheidungslösung aber nicht dazu geführt, dass mehr Menschen eine Erklärung zur Organspende abgegeben haben und damit ihre Angehörigen von einer sie erheblich belastenden Entscheidungsnotwendigkeit entlastet würden. Im Gegenteil ist die förmlich dokumentierte Spendebereitschaft in der deutschen Bevölkerung nach wie vor sehr niedrig und durch den Transplantationsskandal sogar nochmals um 20% gesunken. Also mit anderen Worten, die Entscheidungslösung hat praktisch nichts gebracht. Damit möchte ich zu einem dritten ethisch und rechtlich problematischen Themenkomplex der Transplantationsmedizin kommen, und zwar demjenigen, der am nächsten bei unserem Thema der Mensch als Ware anzusiedeln ist. Es geht um die Frage, ob man potenziellen Spendern finanzielle Vergünstigungen bis hin zur Bezahlung anbieten sollte, um mehr Bereitschaftserklärungen zur Organspende zu erhalten. Das geltende Recht verbietet eine solche Bezahlung und auch den Handel mit Organen kategorisch. Allerdings stellt sich die Frage, welche Gründe eigentlich hinter diesem Kommerzialisierungsverbot stehen. Für einen Juristen ist die Klärung dieser Frage schon deshalb so bedeutsam, weil es beim Kommerzialisierungsverbot, wie es der Name schon sagt, um ein Verbot geht, also um eine Einschränkung der Handlungsfreiheit. Aus verfassungsrechtlicher Sicht bedarf die mit dem Kommerzialisierungsverbot einhergehende Einschränkung von Freiheitsrechten aber einer Rechtfertigung. Die Einschränkung von Freiheitsrechten muss in unserem liberalen Verfassungsstaat begründet werden. Aus juristischer Sicht ist also nicht primär zu fragen, was darf der Mensch, sondern die Frage lautet, was darf der Staat verbieten? Aber auch für den Ethiker ist die Suche nach rationalen Gründen des Kommerzialisierungsverbots Teil seiner Aufgabe, eine kritische Analyse und Prüfung moralischer Normen und der auf sie rekurrierenden Argumente durchzuführen. Die am häufigsten gegebene Begründung für das hier in Frage stehende Kommerzialisierungsverbot besteht im Verweis auf die Menschenwürde. Oft verknüpft mit der auf Kant zurückgehenden Formulierung, dass der Mensch ein absoluter Wert sei, der nicht als bloßes Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich selbst behandelt werden müsse. Hinzugefügt wird nicht selten, dass der Wert des Menschen nicht in anderen Werten ausgedrückt werden könne und auch nicht ausgedrückt werden dürfe. Aber dürfen auf dem Boden dieser Auffassung selbst die eigenen Haare nicht verkauft werden? Sie sind doch Bestandteil des menschlichen Körpers. Darf etwa auch kein Schadensersatz wegen einer Körperverletzung gezahlt werden? Wird hierdurch nicht auch der Verlust eines Körperteils in Geld bemessen? Und warum gilt ein Verbot der Kommerzialisierung offenbar nur bezogen auf den menschlichen Körper, nicht aber auch bezogen auf andere, ganz individuelle Ausprägungen, gerade des Menschseins, nämlich zum Beispiel die Intelligenz, die Arbeitskraft, die Lebenszeit? Immerhin darf das alles doch verkauft werden, indem beispielsweise bezahlte Vorträge gehalten, Gutachten erstattet oder musikalische Werke gegen Vergütung komponiert werden. Wird da nicht auch die Intelligenz, die Lebenszeit verkauft? Bei der Suche nach einer Rechtfertigung des Kommerzialisierungsverbots muss die Frage im Vordergrund stehen, zum Schutz welcher Individual- oder Gemeinwohlinteressen der Staat legitimiert ist, eine Kommerzialisierung des menschlichen Körpers und seiner Teile zu verbieten. Ganz sicher ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, welches Gefahrenpotenzial der Steuerung bedarf. Dem gewinnträchtigen Ausverkauf der eigenen Gesundheit, der womöglich sogar mit Lebensgefahr für den Betroffenen verbunden ist, darf der Staat eher einen Riegel vorschieben, als wenn es um den Verkauf zum Beispiel noch nicht abgeschnittener Haare geht. Auf dieser Unterscheidung beruht denn auch richtigerweise das Verbot des Organhandels, soweit die Lebendorganspende betroffen ist und es nicht um regenerierbare Substanzen geht. Denn hier besteht die Gefahr, dass jemand um des kurzfristigen finanziellen Vorteils willens ein Organ hergibt und damit seine eigene Gesundheit riskiert. Das Verbot des Organhandels geht aber interessanterweise viel weiter und erfasst auch den Handel mit Leichenorganen. Das lässt sich sicher nicht mit Gesundheitsgefahren für den Spender begründen und Vergleichbares gilt auch für die wenig risikoträchtige Entnahme bestimmter Mengen regenerierbarer Substanzen, wie etwa Blut. Eine zweite Gefahr der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers besteht darin, dass diejenigen, die auf ein Organ angewiesen sind, also die potenziellen Empfänger, den geforderten Kaufpreis nicht zahlen können. Anders formuliert, sollen mit der Not der auf ein Organ Angewiesenen keine Geschäfte gemacht werden und sollen Güter, die zur Erhaltung der Gesundheit notwendig sind, nach Bedürfnis und Bedürftigkeit und nicht nach Zahlungsfähigkeit zugeteilt werden. Dem könnte man freilich dadurch Rechnung tragen, dass ein regulierter Markt für Organe geschaffen wird, bei dem nicht die Empfänger der Organe, sondern ihre Krankenkassen oder Krankenversicherungen einen festgelegten Beitrag zahlen. Insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Krankenkassen und Krankenversicherungen zum Beispiel durch eine Nierentransplantation auf 10 Jahre gerechnet etwa 250.000 Euro gegenüber einer Dialyse sparen. Sie sparen also bares Geld dadurch, dass eine Transplantation stattfindet und nicht eine Dialyse durchgeführt werden muss. Also, warum sollen Sie von dem Gewinn nicht etwas abgeben an den Spender des Organs? Das Argument, eine Bezahlung würde zu einer ungerechten Verteilung knapper medizinischer Güter führen, trägt also bei angemessener Ausgestaltung und Regulierung des Marktes nicht. Eine dritte Gefahr, der Staat entgegenwirken darf, ist unangemessener Druck, der die Freiwilligkeit unterminiert. Hierzu gehört auch das Ausnutzen wirtschaftlicher Not. Man kann zwar vordergründig argumentieren, dass die Eröffnung einer weiteren Option, wie man Geld verdienen kann, nicht die Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt, sondern die Entscheidungsfreiheit gerade fördert, indem man eine weitere Option hat, wie man zu Geld kommen kann. Aber die wirtschaftliche Not kann so groß sein und Alternativen zum Geldverdienen können so fern liegen, dass der Verkauf eines eigenen Organs die einzige Möglichkeit bleibt, die wirtschaftliche Not zu lindern. In einem solchen Fall kann man kaum von Freiwilligkeit sprechen, sodass eine wesentliche Rechtfertigung für die Selbstschädigung fehlt und der Staat ihr gezielt entgegenzuwirken versuchen darf. Im Übrigen würde es zu erheblichen sozialen Spannungen führen, wenn verbreitet nur Menschen aus einkommensschwachen Schichten die Möglichkeit nutzen würden, Teile ihres Körpers gegen Bezahlung zu veräußern Und im weltweiten Kontext verschärft sich das Problem der sozialen Schieflage noch ganz erheblich, wenn wir an die Entwicklungsländer und die dortige arme Bevölkerung denken. Wobei in Entwicklungsländern oft ja auch noch die gesundheitlichen Gefahren durch eine unsachgemäße Explantation und durch unzureichende Nachsorge hinzukommen. Bezogen auf die Transplantationsmedizin steht aus meiner Sicht letztlich zudem die Gefahr im Raum, dass die Zulassung entgeltlicher Organspenden die Bereitschaft zur altruistischen Spende senken könnte und damit insgesamt noch weniger Organe zur Verfügung stünden. Denn es entspricht dem intuitiven Urteil der meisten, dass man über vom menschlichen Körper abgetrennte Teile nicht wie über abgelegte Kleider soll verfügen können. Es gelten also gerade im Bereich der Transplantationsmedizin andere Maßstäbe als auf dem freien Markt. Und es kann mit guten Gründen hier eine Kultur der Gabe verteidigt und eine ökonomische Rationalisierung abgewehrt werden. Lassen Sie mich damit zum Schluss auf ein viertes ethisch und juristisch brisantes Problem der Transplantationsmedizin eingehen. Es führt unmittelbar zurück zum eingangs erwähnten Transplantationsskandal. Denn das Grundproblem, das die involvierten Transplantationsmediziner in Göttingen und anderswo umgehen wollten, bestand ja in der gerechten Verteilung der knappen Organe. Hatten die Mediziner nicht im Grunde recht, dass sie ihrem eigenen, leibhaftig vor ihnen stehenden Patienten, dem gegenüber sie im juristischen Sinne sogar eine Garantenpflicht hatten, ein lebensrettendes Organ zukommen lassen wollten und dafür in Kauf nahmen, dass ein anonymer, man kann fast sagen, statistischer Patient nicht versorgt wird? Ist der nächste Patient für einen Arzt nicht immer der wichtigste? Aus guten Gründen geht das Transplantationsgesetz jedoch einen anderen Weg, um eine gerechte Verteilung der Organe herbeizuführen. Es verlangt, dass alle Patienten auf einer einheitlichen Warteliste geführt werden und nach festen Regeln ein Organ zugeteilt bekommen. Aber ist das Verteilungssystem, das wir in Deutschland haben, wirklich gerecht? Das Gesetz sagt nur vage, dass die Organe nach Regeln zu vermitteln sind, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit. Das Problem besteht dabei jedoch darin, dass sich die Dringlichkeit und die Erfolgsaussicht strukturell widersprechen. Transplantationen bei Patienten, bei denen im Hinblick auf Lebenserwartung bzw. Sterbewahrscheinlichkeit der Eingriff am dringlichsten wäre, sind regelmäßig mittelfristig und langfristig nur vermindert, erfolgsträchtig, weil es sich bei ihnen nämlich um die kränkesten Patienten handelt. Insgesamt kann man es also sehr wohl bezweifeln, ob es sinnvoll ist, einem kurz vorm Tod stehenden Menschen ein Organ zur Verfügung zu stellen, der mit diesem Organ wahrscheinlich nur noch kurz zu leben hat, während ein anderer Mensch viel länger von dem Erhalt des Organs profitieren könnte. Es handelt sich also um einen Zielkonflikt, um ein Dilemma, den das Gesetz nicht auflöst. Das zweite Problem resultiert daraus, dass entschieden werden muss, welcher Patient anstelle eines anderen Patienten das Organ erhält, wer also bevorzugt wird. Dieses Problem der interpersonellen Verteilung, also der Verteilung zwischen verschiedenen Patienten oder Patientengruppen, kann die Medizin aber in ihrer Eigenschaft als Naturwissenschaft nicht mit eigenen Bordmitteln lösen. Sie kann lediglich, also die Medizin kann lediglich sagen, dass die Transplantation bei einem bestimmten Patienten sinnvoll ist. Beim Vergleich von Patienten und bei der Abwägung von Zielkonflikten ist die Medizin dagegen auf normative Vorgaben der Ethik und des Rechts angewiesen. Wieso ist also nach medizinischen Kriterien eine solche Verteilung vorzunehmen? Zwar ist auch die Medizinethik Bestandteil der medizinischen Wissenschaft und nicht von ungefähr sollen die Kriterien des Transplantationsgesetzes nach Auffassung des Gesetzgebers dem originär ethischen Kriterium der Chancengleichheit dienen. Es existieren aber doch zahlreiche Richtungen der Medizinethik und der Ethik allgemein. Ich nenne nur den Utilitarismus, den Egalitarismus, den Individualismus, die Deontologie, also ganz unterschiedliche Richtungen der Ethik, sodass sich doch die Frage stellt, welche dieser Richtungen denn nun maßgeblich sein soll. Das Transplantationsgesetz schweigt dazu. Es delegiert die Frage letztlich an die Bundesärztekammer, die die Frage der gerechten Verteilung in Richtlinien festzulegen hat. Auch wenn diese Richtlinien seit der letzten Änderung des Transplantationsgesetzes der Genehmigung durch das Bundesgesundheitsministerium bedürfen, bleibt doch aus verfassungsrechtlicher Sicht ein schaler Beigeschmack. Und ich glaube, diesen schalen Beigeschmack haben viele Bürger in unserem Lande. Sie glauben nicht, dass hier wirklich eine gerechte Verteilung der Organe stattfindet. Meine Damen und Herren, die Transplantation von menschlichen Organen ist in der Medizin eine längst etablierte Behandlungsmethode. Sie führt aber alle Beteiligten in extreme Grenzsituationen. In vielen dieser Grenzsituationen bestehen zudem ethische Dilemmata, die nicht einfach aufzulösen sind. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass in der Gesellschaft eine offene Diskussion geführt wird und Unsicherheiten, Ängste und Fragen nicht einfach beiseite geschoben werden.
Heute ging es um ethische Fragen und das derzeit geltende Transplantationsgesetz. Der Medizinrechtler und Mitglied des Deutschen Ethikrates, Professor Jochen Taupitz, erläuterte uns die Rechtslage mit all ihren Stärken und Schwächen. Auch morgen geht's bei uns medizinisch weiter. Wir berichten dann darüber, wie Ärzte ihre Patienten mit Lyrik zu heilen versuchen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.